ziemlich genau, glaube ich, ein Jahr her, wo ich das letzte Mal hier war. Und ja, so darf ich wieder hier sein. Genau, mein Name ist Christian Nico. Christian ist der Vorname. Ihr dürft mich gerne alle beim Vornamen nennen. Das wäre mir am allerliebsten. Genau, ich komme aus Dillenburg-Manderbach. Bin dort verheiratet mit Julia. Wir haben drei Jungs im Alter von 8, 10 und 12. Genau, da ist immer ein bisschen was los bei uns, also es wird nie langweilig. Fußball ist ein ganz großes Thema, aber darum soll es heute nicht gehen, um Fußball. Ich habe euch einen Text mitgebracht, den der aufmerksame Bibelleser wahrscheinlich gut kennt. Und trotzdem möchte ich euch einladen, euch neu auf diesen Text einzulassen. Dieser Text, der steht in Lukas 15, ab Vers 11 möchte ich da lesen. Und ich lese bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 32. Er aber sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihm sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der aber Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ich persönlich, ich war irgendwie schon immer Christ. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also meine Eltern sind schon in eine christliche Gemeinde gegangen und ich habe alles im Prinzip so mit dieser Muttermilch aufgesogen, von Anfang an bis jetzt. Und ich habe an Jesus geglaubt und ich bin so diese christliche Karriereleiter, will ich es mal nennen, ja immer so weiter emporgeklettert. Das fing ja irgendwo an mit Kindergottesdienst, wo man dann jeden Sonntag auch da war, dann auch im Teenkreis oder Jugendkreis, wo man irgendwo aktiv war, wo man auch hingegangen ist. Die Gottesdienstbesuche am Sonntagmorgen gehörten natürlich auch dazu. Christliche Freizeiten im Sommer oder im Herbst, auch da durfte ich als Kind als Teilnehmer sein, später auch als Mitarbeiter dabei. Und irgendwie wusste ich schon immer alles über Jesus. Wer Jesus ist, war vollkommen klar. Das war für mich, da gab es die Antwort, kannte ich irgendwie alles. Und ich war sogar der Beste im Bibelhoch. Ich weiß nicht, ob man Bibelhoch kennt. Das war so, man hat eine Bibelstelle gesagt, man muss dann aufschlagen und wer als Erster aufspringt und die Bibelstelle vorliest, der hat gewonnen im Prinzip. Und das konnte ich, glaube ich, ganz gut. Und mit 12 Jahren habe ich mich dann das erste Mal für ein Leben mit Jesus entschieden. Ich habe gesagt, Herr, sei du Herr in meinem Leben. Aber ich hatte nie das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Ich hatte nie das Gefühl, wirklich gut genug für Gott zu sein. Und irgendwie folgten noch unzählige weitere dieser Entscheidungen. Immer wieder habe ich gebetet, Herr, komm in mein Leben. Und ich hatte immer wieder das Gefühl nach dieser Entscheidung, dass sich bei mir, in meinem Leben, überhaupt nichts geändert hat. Es hat sich nichts verändert. Ich war irgendwie schon immer Christ. Und ich hatte Angst, bei dieser Entscheidung was falsch gemacht zu haben. Irgendwie was nicht richtig gemacht zu haben, was nicht richtig gesagt zu haben. Und ich kannte auch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich konnte mich damit nie so richtig identifizieren, weil ich es eben nie so erlebt habe, weil es irgendwie nicht meine Geschichte war. Ich hatte nie eine krasse Umkehr. Und ich hatte viel von Gnade und Errettung gehört und ich hatte viel darüber gelesen. Aber mein Problem, irgendwie, diese Geschichte endet immer mit dem ersten Sohn. Gnade, das brauchten immer die anderen. Ich hatte nämlich nicht diese 180-Grad-Wende in meinem Leben und irgendwie war ich doch ein guter Mensch. Und ich war auch innerlich so ein bisschen neidisch auf die Leute, die genau das erlebt haben, die sagen können, hey, ich habe früher Dinge getan, die waren nicht gut und ich habe mich wirklich zu 180 Grad gewendet und Jesus hat mich gerettet. Und ich wollte diese Angst, nie gut genug zu sein, irgendwie hinter mir lassen. Und ich hatte aber das Evangelium noch nicht richtig verstanden. Und dann habe ich mal ein Buch gelesen, deswegen eine kleine kurze Buchempfehlung. Und das heißt Bedingungslos geliebt von Timothy Keller. Und nach diesem Buch, da wurde es mir irgendwie klar, ich hatte diese Erkenntnis, ich bin gar nicht der erste Sohn. Ich bin der zweite Sohn aus diesem Bibeltext. Den hatte ich mir bisher noch nie so genau angeschaut. Ich wusste, dass es den gibt. Ja, der war sauer, aber irgendwie, was es damit auf sich hat, habe ich mir noch nie angeschaut. Und ich war irgendwie wie er immer in der Nähe Gottes. Ich habe auch für sein Reich gearbeitet und ich dachte, damit Gott zu gefallen. Und es war eine ganz starke Definition über Leistung, über das, was man tut, über das, was ich tue. Und man wurde innerlich hochmütig. Man konnte immer so sagen, hey, schaut mal, was ich alles gemacht habe oder was ich alles mache, wo ich aktiv bin. Und irgendwie wurde mir da klar, ich habe genauso Gottes Gnade notwendig. Und vielleicht bist du auch auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach Angenommensein, auf der Suche nach Erfüllung. Vielleicht hast du auch eine ähnliche Lebensgeschichte wie ich erlebt. Du hast so diese ganze christliche Karriere irgendwie mitgemacht, bist schon viele Jahre hier in der Gemeinde oder gehörst auch dazu. Vielleicht ist auch alles neu für dich. Denn wir Menschen, wir suchen immer wieder nach dem Sinn des Lebens, nach Erfüllung im Leben. Und wir haben diese Sehnsucht nach Angenommensein in unserem Herzen. Und auf der Suche nach Gott, da neigen wir so zu zwei Wegen. Dieser erste Weg, das ist der Weg der Rebellion, will ich ihn mal nennen. Es geht um das Ausbrechen, um das Selbstentdecken und das Suchen der Freiheit in der Fremde. Und der zweite Weg, das ist so der Weg der Anpassung. Man will es versuchen, allen recht zu machen. Man versucht, was zu leisten, um dann die Anerkennung zu bekommen. Und das Gleichnis, was ich gelesen habe hier in der Bibel aus Lukas 15, das erzählt genau die Geschichte von zwei Söhnen, die genau diese zwei Wege ausprobiert haben. Diesen Weg der Rebellion und den Weg der Anpassung. Und ich möchte dich wirklich, wenn du diesen Text schon gut kennst oder schon oft was dazu gehört hast, dann möchte ich dich wirklich heute neu ermutigen, dich nochmal neu auf diesen Text einfach einzulassen und zu entdecken, was Gnade wirklich heißt. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie wir es ja auch nennen, wie es auch bei mir in der Bibel überschrieben ist, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ist ein Drama in zwei Akten. Und ich würde es lieber überschreiben als das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, weil das trifft hier viel mehr zu, aber und einem liebenden Vater. Diesen Weg der Rebellion, den der jüngere Sohn hier geht, das ist so dieser Weg der Selbstverwirklichung. Und er versucht, das Gefühl von Angenommensein in Sex, Drugs und Rock'n'Roll irgendwie zu finden. Und er beleidigt seinen Vater, indem er zu ihm geht und sagt, gib mir das Erbe. Er bittet ihn, das Erbe zu Lebzeiten schon auszuzahlen. Und das war unvorstellbar, das war damals unvorstellbar, das ist auch heute schon, würde ich sagen, noch unvorstellbar. Und auch heutzutage wäre es wahrscheinlich noch eine Beleidigung, wenn man zum Vater sagen würde, gib mir jetzt das Erbe. Und damals noch viel, viel mehr. Damals war das noch viel extremer. Und dann lesen wir in Vers 13, und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg, jetzt in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Der Sohn, er bricht hier aus der Beziehung mit dem Vater aus. Er bricht aus dieser gesamten Familiensituation einfach aus und er vergeudet und er verschwendet das gesamte Erbe. Und alles, was er hat, bringt er durch. Mit Frauen, mit Autos, würde man heutzutage sagen, hat er es einfach durchgebracht. Das Geld ist weg. Und er geht diesen Weg der Rebellion, dieser Selbstverwirklichung und er gibt seine komplette Identität einfach auf. Er geht in ein fernes Land. Heutzutage reisen wir ganz schnell in ein fernes Land, indem wir uns in ein Flugzeug setzen und 12 Stunden später sind wir in Afrika. Früher war ein fernes Land, da musste man das zu Fuß erledigen. Maximal noch reitend. Aber das war's auch. Und er reist in ein fernes Land. Das heißt, er gibt seine ganze Beziehung zu seiner ganzen Familie, gibt er wirklich auf. Und er kappt diese Beziehung. Und er macht damit deutlich, dass er nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchte. Und in diesem fernen Land, da kommt dieser tiefe Absturz. Und es kommt eine Hungersnot. Und er hat kein Geld mehr und hat nichts mehr zu essen. Es fehlte nicht nur an Hefe und Klopapier wie zu Corona-Zeiten, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Die ganzen Regale waren leer. Es gab nichts mehr zu kaufen. Es gab nichts mehr. Und er sinkt so tief, dass er zu einem Schweinehirten gehen muss. Und für die Juden ist das eine absolute Horrorvorstellung. Schweine, das sind unreine Tiere. Und jetzt hatte der Sohn sogar noch die Sehnsucht, das Futter dieser unreinen Tiere zu essen. Also für die Leute, die Jesus jetzt hier zuhörten, ist das der absolute Tiefpunkt. Er konnte einfach nicht mehr tiefer fallen. Aber in diesem Tiefpunkt, da findet er seinen Wendepunkt. In diesem Tiefpunkt, da findet er seinen Wendepunkt. Und er fängt an, und sich und seine Taten zu hinterfragen. Und er sehnt sich nach seiner Familie, er sehnt sich nach seinem Vater. Und er merkt jetzt, es ist eigentlich alles zu spät. Ich habe diese ganze Beziehung gekappt und es geht nichts mehr in meinem Leben. Und er glaubt nicht, dass sein Vater ihn noch annehmen würde, dass sein Vater ihn noch liebt. Und er musste sogar damit rechnen, wenn er zurückkommt, bespuckt und beschimpft zu werden. Das war damals so, wenn so ein Sohn sowas gemacht hatte oder wirklich Schande gebracht hat und zurückkam, dann wurde er bespuckt und beschimpft. Und dann sitzt er dort und er bereitet seine Entschuldigungsrede vor, was er dem Vater sagen will. Auch für dich und für mich gibt es immer wieder einen Wendepunkt im Leben. Selbst wenn wir am absoluten Tiefpunkt angekommen sind, es ist immer wieder möglich, zu Gott umzukehren und diesen Weg zurückzugehen. Und es ist jederzeit möglich, dass Gott dich wieder annimmt. Aber die Erkenntnis und die Bereitschaft dazu, dass du Hilfe brauchst, das ist der erste Schritt zurück zum Vater. Und der Sohn, er läuft seinem Heimatort entgegen. Und sicherlich mit Herzklopfen. Und je näher er seiner Heimat kommt, desto schneller schlägt das Herz und desto höher kommt das Adrenalin. Und dann sieht er das Haus, er sieht das Dorf, er sieht auf einmal jemanden, der auf ihn zusprintet. Und der denkt, jetzt geht's los. Jetzt kommt Schimpf und Schande. Und er sieht, wie sein Vater dem Sohn entgegensprintet. Und er umarmt ihn und er küsst ihn. Mitten im Dreck, mitten im Gestank küsst ihn sein Vater. Wir waren früher als Kinder immer häufig im Urlaub gewesen, auf so einem Bauernhof. Man musste nur 10 Minuten, 15 Minuten im Kuhstall sein. Und man hat danach an den Kleidung gerochen, wo man war. Und hier, der Sohn hat Schweine gehütet. Ich weiß nicht, wie er gestunken hat. Er war wirklich da gewesen. Und mitten in diesem Gestank umarmt ihn der Vater. Und egal, wie schmutzig und dreckig du dich fühlst, und egal, wofür du dich schämst oder wovor du von Gott weggelaufen bist, genau dort möchte Gott, dein Vater, dich umarmen. Und der Vater, er organisiert nun eine riesige Willkommensfeier und er beschenkt den Sohn. Und er nimmt ihn wieder in die Familie auf. Indem er ihm den Ring ansteckt, sagt er, du bist mein Sohn. Nicht nur ein Diener, wie es der Sohn eigentlich vorhatte. Nein, du bist mein Sohn. Er gibt ihm die Identität als Sohn zurück. Er gibt ihm die Identität als Sohn wirklich zurück. Und wir haben es vorhin gesungen in diesem Lied, wie ein Fest nach langer Trauer. So ist Versöhnung, so ist Vergeben, so ist Verzeihen. So ist Versöhnung. Und der Vater, er überschüttet seinen Sohn mit Großzügigkeit und er überschüttet ihn mit Barmherzigkeit. Und der Vater, er nimmt seinen Sohn so an, wie er ist. Und in 1. Johannes 1, Vers 9, da lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und genau das darf der Sohn erleben. Er findet Gnade und er findet Annahme beim Vater. Und der Vater, er reinigt ihn von dem Gestank, von diesem Dreck der Sünde. Und Timothy Keller schreibt, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und in Jesus geliebter, als ich jemals gehofft habe. Wir sind geliebter, als wir es in unseren Träumen wirklich vorstellen können. Wir sind so sehr geliebt, viel mehr, als wir das jemals gehofft haben. Er, der Sohn, hat gehofft, dass der Vater ihn zurücknimmt als Diener. Aber er ist so sehr geliebt, dass er ihm seine Identität als Sohn, als Kind wieder zurückgibt. Ich möchte diesen Weg nochmal zusammenfassen. Das ist so dieser Weg der Selbstverwirklichung. Der Sohn, er will ausbrechen, er sucht irgendwie Lebensfreude und erlebt den Vater hier als eine Art Spaßverderber. Und er muss lernen, ich bin geliebter, als ich gehofft habe. Und er erlebt die Gnade des Vaters. Dann gibt es diesen zweiten Weg. Das ist der ältere Sohn, den wir uns jetzt einmal kurz anschauen möchten. Das ist so dieser Weg der Selbstgerechtigkeit, will ich es mal nennen. Der zweite Sohn, der ältere Sohn, er bleibt beim Vater. Er leistet viel, er fühlt sich wohl. Er bringt sich dort ein. Und nun, seit sein Bruder weg ist, da fühlt er sich ganz besonders irgendwie gut. Er fühlt sich moralisch überlegen. Ich mache alles richtig. Ich bin hier. Ich setze mich ein. Und ich bringe mich ein und ich diene meinem Vater mit allem, was ich kann und habe. Und er bringt wirklich Leistung. Und sein Bruder kommt wieder nach Hause. Und eigentlich müsste man nun erwarten, dass er sich mitfreut, dass er mitfeiert. Aber er ist nicht da. Und auch das beleidigt damals die Familie. Damals wurde erwartet, dass der älteste Sohn dabei ist bei Feiern, dass er im Prinzip den Vater als Stellvertreter vertritt, dass er Gäste begrüßt, dass er sie bewirtet. Das war die Aufgabe des ältesten Sohnes. Und er beleidigt die Familie, indem er auch hier, indem er nicht da ist. Und der Vater, er verlässt die Feier, weil sein Sohn draußen, sein älterer Sohn draußen steht. Und er läuft seinem älteren Sohn entgegen. Und das ist die Parallele zu dem jüngeren Sohn. Beiden Söhnen läuft der Vater entgegen. Und er nimmt die Scham und die Schuld seines Sohnes auf sich. Weil der Vater, der geht nicht raus zum Sohn, wenn der Sohn nicht reinkommen will. Genauso wenig, wie er seinem Sohn entgegenrennt. Und für die Gäste war das vermutlich der nächste Schock, dass der Vater raus zum Sohn geht, dass er ihm entgegenläuft. Und er zeigt damit die Gnade des Vaters, die auch für seinen älteren Sohn gilt. Nicht nur für den Jüngeren, aber der Sohn, der ältere Sohn, der reagiert mit einer Anklage auf das Entgegenkommen des Vaters. In Vers 29 bis 30 lesen wir das nochmal. Oh, jetzt bin ich irgendwo. So, da. Er beantwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das ist purer Zorn, das ist eine Anklage gegen den Vater und der Sohn, der älteste Sohn, er identifiziert sich ja nicht mehr mit der Familie. Dieser dein Sohn, nicht mein Bruder. Und er beleidigt den Vater aufs Neue. Er sieht sich irgendwie nicht mehr als Familienmitglied, eher als eine Art Diener, als derjenige, der immer geleistet hat und der geschafft hat. Und er verleugnet damit seine Identität als Sohn des Vaters. Und er spricht von seinem Bruder wie von einem anderen Menschen. Und der ältere Sohn hier, er ist hochmütig, er ist selbstgerecht, er ist arrogant, er ist neidisch. Und die Gerechtigkeit, die ist ihm irgendwie wichtiger als Barmherzigkeit. Und er will Anerkennung für seine Schinderei. Und ich persönlich muss sagen, ich kann ihn gut verstehen. Ich kann den Zorn dieses Sohnes menschlich nachvollziehen. Und dadurch, dass nämlich der Bruder auch wieder in die Identität, also dass ein jüngerer Bruder wieder in die Identität als Sohn gebracht wurde, hat dieser auch wieder Anspruch aufs Erbe. Das Erbe, was nun schon geteilt wurde, damals war das so ein Drittel, zwei Drittel, also der älteste Sohn hat immer zwei Drittel bekommen, ein bisschen mehr, der jüngere Sohn hat ein Drittel bekommen, das war weg, das war durchgebracht. Von diesen zwei Dritteln, die jetzt noch übrig blieben, von dem älteren Sohn, musste er jetzt wieder ein Drittel abgeben. Also auch der ältere Sohn hat hier finanzielle Verluste, von denen wir reden. Und das schmälert sein Erbe und es verärgert ihn. Und er begreift nicht, in was für einer Beziehung er zum Vater stehen könnte. Nämlich Vers 31, alles was mein ist, ist auch dein. Und der Vater, er spricht ihn mit Kind an. Und er zeigt ihm genau damit, was seine Identität ist. Auch du bist mein geliebter Sohn. Und er macht ihm deutlich, dass er falsch liegt. Und er macht ihm aber auch seine Sünde deutlich. Zeigt seine Selbstgerechtigkeit, seine Arroganz und seinen ganzen Hochmut. Er ist aber genauso angenommen wie sein Bruder. Er ist genauso in dieser Identität des Sohnes, des Vaters. Der Vater, er schenkt auch ihm seine Gnade. Der Vater macht klar, du kannst dir meine Gnade nicht verdienen. Nicht durch irgendwelche Leistung. Alles, was meines, ist dein. Es gehört dir doch sowieso schon. Du kannst es dir nicht verdienen. Es gehört dir. Du bist mein geliebter Sohn. Leider lesen wir nicht, wie dieses Drama in zwei Akten irgendwie zu Ende geht. Weil hier endet dieses Gleichnis. Ich habe mich manchmal gefragt, wie diese Geschichte endet. Geht der Sohn rein? Rennt er weg? Keine Ahnung, was passiert? Ich weiß es nicht. Und dies bleibt offen. Aber das ist auch nicht das Wichtigste. Ich will ganz kurz diesen zweiten Weg noch einmal zusammenfassen. Auch hier. Es ist dieser Weg der Selbstgerechtigkeit. Er versucht durch Anpassung und Leistung irgendwie Anerkennung zu bekommen. Der Vater, er ist wie so ein Arbeitgeber, er wird als Arbeitgeber gesehen und er muss feststellen, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe. Aber auch er erlebt die Gnade des Vaters. Und Auch für ihn gilt nochmal dieses Zitat: Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe. Oder ich bin sündiger, als ich gedacht habe. Der zweite Sohn hat gut von sich gedacht. Aber er muss feststellen, ich bin genauso sündig. Und vielleicht ist deine Sünde auch die Sünde der Arroganz oder die Sünde der Selbstgerechtigkeit und des Hochmuts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da stecke ich drin. Das ist mein Problem, meine Herausforderung. Und das ist dass wir versuchen, durch Leistung die Anerkennung des Vaters zu bekommen. Und ich erkenne mich, wie gesagt, in diesem zweiten Sohn irgendwie wieder. Ich war schon immer fromm. Ich war immer da. Ich versuche durch Leistung und Selbstgerechtigkeit die Gnade des Vaters zu bekommen. Und ich schaue auf andere herab, weil ich mich irgendwie moralisch überlegen fühle. Schaut her, was ich alles kann, was ich alles mache. Und ich musste feststellen, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe. Ich bin sündiger, als ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich, ich bin besser als die anderen. Und wir merken, beide dieser Wege, der Weg der Rebellion und der Weg der Anpassung, beide Wege führen irgendwie am Vater vorbei. Und auf diesen Wegen werden wir Gott niemals finden. Das sind zwei Irrtümer. Und in Kapitel 15, Vers 1, da lesen wir, wer die Zuhörer sind. Da nennt Lukas uns diese zwei Gruppen, die Jesus jetzt zuhören, als er das Gleichnis erzählt. Zum einen sind das die Zolleinnehmer. Die Zolleinnehmer, das waren Menschen mit schlechtem Ruf. Die waren in der Gesellschaft sehr, sehr unbeliebt. Und auf der anderen Seite sind es die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das war so die damalige religiöse Elite. Sie kannten die Schriften in- und auswendig. Und ich glaube, diese zwei Gruppen, die finden sich in diesen zwei Brüdern wieder. Und Jesus, der sieht den Moralismus, diesen Hochmut und die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer, die sich den Sündern und Zöllnern irgendwie überlegen fühlen, die alles von Gott wussten, die ihm gedient haben, die aber ihre wahre Identität nicht verstanden haben. Und auf der anderen Seite die Zöllner, die von ihrem Problem wussten und merkten, dass sie einen Wendepunkt im Leben brauchen, dass sie irgendwie geliebt sind. Und ich möchte diese Wege einmal etwas anders benennen. Diesen ersten Weg möchte ich mal den Weg des Relativismus nennen, der Gesetzlosigkeit, der Gnade ohne Wahrheit, einer gewissen Regellosigkeit. Und ich kann so leben, wie ich will. Gott findet mich schon gut. Es ist so der Weg der Beliebigkeit. Man ist der Meinung, ein heiliges, an Gottes Geboten orientiertes Leben ist nicht nötig, weil Gott doch jeden Menschen liebt. Und wir sind überzeugt, wir könnten mit Gott in einer Beziehung leben, ohne dass Gehorsam gegenüber seinen Maßstäben irgendeine Rolle spielt. Jesus liebt mich doch trotzdem. Der zweite Weg, das ist der Weg des Moralismus, der Religiosität oder der Gesetzlichkeit, der Wahrheit ohne Gnade. Ich muss Dinge tun, damit Gott mich annimmt und liebt. Ich muss mich an bestimmte Dinge halten. Und es steht im Vordergrund, dass der Mensch ein gutes, heiliges, Gott wohlgefälliges Leben führen muss, um erlöst zu werden. Und mein Leben hängt dann davon ab, was ich tue und wie ich lebe. Es geht hier ganz stark um dieses Leistungsprinzip. Und beide Wege, die führen an Gott vorbei. Sie führen uns nicht zum Vater, sie führen uns nicht an das Ziel. In einer normalen Ortschaft in der Regel darf man 50 km/h fahren. Der Autofahrer, der weiß das, ja. Der Relativist würde sagen, ja, 60 km/h, das ist schon auch in Ordnung. Das ist auch kein Problem. Dann, das ist noch zu gering, die Geschwindigkeitsübertretung, da hält die Polizei dich nicht an. Das ist alles in Ordnung. 60 km/h kannst du schon fahren, das ist easy. Vielleicht kriegst du mal eine kleine Verwarnung, aber... Und selbst wenn, das war's, also da passiert nichts. 60 km/h kannst du locker fahren, immer so 10 km/h drüber, das ist okay. Der Moralist würde sagen, hey, du musst aufpassen. Wenn man 50 km/h fährt, dann ist man ganz schnell bei 51 km/h. Wenn du 51 km/h fährst, dann bist du zu schnell unterwegs. Das ist gegen das Gesetz. Du übertrittst damit das Gesetz. Am besten fährst du nur 40 km/h. Weil dann kann es dir nicht passieren, dass du auf einmal 51 landest. Ja? Damit, also du darfst auf keinen Fall diese 50 km/h überschreiten. Und du kannst aber auch nicht an einem Tag 40 km/h fahren und am nächsten Tag 60 km/h. Weil im Durchschnitt sind das ja 50 km/h. Das funktioniert also auch nicht. Und wir merken, diese beiden Wege, die können sich irgendwie nicht ausgleichen. Und wir brauchen hier einen dritten Weg. Und dieser dritte Weg, das ist das Evangelium der Gnade und der Wahrheit. Nur diese Mitte, das Evangelium, das führt zum Vater. Und hier kommt wieder dieses Zitat: Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe, und in Jesus geliebter, als ich jemals gehofft habe. Ja, ich bin ein Sünder, das sagt das Gesetz ganz klar. Ja, ich habe vieles falsch gemacht, und ich muss auch sagen, mein Hochmut, der hat mich da manchmal ja falsch handeln lassen. Aber ich bin geliebter, als ich es jemals gehofft habe. Und dieses Zitat fasst für mich das Evangelium wirklich gut zusammen. Denn dieses Evangelium verändert wirklich alles. Wer das Evangelium aus den Augen verliert, der kommt in eine Schieflage. Denn nur das Evangelium besteht aus Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist, oder wir, ich bin ein Sünder. Ich habe keine Chance, zu Gott zu kommen. Und die Gnade ist, ich bin geliebt, unendlich geliebt von meinem Gott. In Johannes 1, Vers 14 und 17, da lesen wir: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus hat Gnade und Wahrheit zusammengebracht. Er hat es gelebt. Und wenn wir aufgrund der Gnade ein Leben führen, das ohne biblische Maßstäbe auskommt, dann entspricht das nicht dem Evangelium. Dann führt das eben zu dieser Gnade ohne Wahrheit. Die Liebe Gottes, sie wird überbetont nach dem Motto, du kannst tun und lassen, was du willst. Gott liebt dich doch sowieso. Und wir vergessen so die Heiligkeit Gottes. Gott ist nur noch der Kumpeltyp. Dann sind wir dem Relativismus auf dem Leim gegangen. Und auf der anderen Seite betonen wir stärker den Gehorsam gegenüber den biblischen Maßstäben. Das führt zu einer Wahrheit ohne Gnade. Man betont die Heiligkeit Gottes, und das führt zu gewissen Ansprüchen. Man sollte, man müsste, man vergisst die Liebe Gottes. Und Gott ist nur noch dieser Richter, der Herr, der heilig ist. Beides ist richtig, versteht mich nicht falsch, ne? Das muss man ganz klar sagen, muss man aufpassen. Und wir werden manchmal wie die Pharisäer immer enger im Glauben. Lieber ganz penibel das Gesetz einhalten, als etwas falsch zu machen. Und wenn Gehorsam gegenüber Gottes Maßstäben über alles erhoben wird und ich die Gnade dabei vergesse, dann bin ich dem Moralismus auf dem Leim gegangen. Und es gibt so dieses Ungleichgewicht zwischen Gnade und Wahrheit, oder es entsteht dieses Ungleichgewicht. Und nur das Evangelium von Jesus Christus bringt Gnade und Wahrheit zusammen. Gott ist heilig und er ist voller Liebe. Er ist der Einzige, der die göttlichen Ansprüche erfüllt hat. Und er kann uns annehmen. Gott ist göttlich. Gott ist heilig. Aber Gott ist auch mein Vater, zu dem ich Papi oder Papa sagen darf, weil er mich einfach liebt. Und viele sehen im Evangelium so das ABC des Glaubens, so den Anfang des Glaubens. Das Evangelium brauchen wir, um uns für Jesus zu entscheiden. Aber das Evangelium, das ist viel mehr, es ist das A bis Z unseres Glaubens. Gott bringt beides zusammen. Und unser Problem oder mein Problem ist häufig, das Evangelium, das wird zu einer Selbstverständlichkeit. Wir lassen es irgendwie hinter uns. Aber was wäre, wenn wir uns jeden Morgen neu an dieses Evangelium erinnern? Und ich bin überzeugt, wir haben dieses Evangelium von der Gnade und der Wahrheit noch nicht oft genug gehört. Es ist wie so ein Diamant mit ganz vielen Facetten, unglaublich schön. Und es gibt noch ganz viel zu entdecken. Wir müssen uns oder wir sollen uns das Evangelium einfach regelmäßig anschauen und uns, um daran erinnert zu werden, was Gott für uns getan hat. Es erinnert uns, wie geliebt wir wirklich sind. Sieh hin zum Kreuz, wo Jesus um deine Sünden willen unbeschreiblich litt. Sünde, die er nie begangen hat, damit du in Gerechtigkeit, die du nie verdient hast, jubeln kannst. Und wenn das Evangelium mein Leben, unser gesamtes Gemeindeleben bestimmt, unser gesamtes Miteinander, das ist die Teamkultur, das unser Feedback, unsere Musik, unsere Sprache, dann verändert dieses Evangelium aus Gnade und Wahrheit wirklich alles. Ich persönlich, das ist schon wieder angedeutet, ich habe mit dieser Gefahr des Hochmuts einfach zu kämpfen. Das ist so ganz klar meine Baustelle. Und gerade wir Christen, wir fühlen uns dann schnell als etwas Besseres als die Menschen um uns herum. Aber auch wir müssen unsere Sünde bekennen, wir müssen Buße tun und zum Evangelium zurückkommen. Und ich kann nichts tun, um die Liebe und die Gnade des Vaters zu verdienen. Sie ist mir einfach geschenkt und gleichzeitig bekomme ich es nicht hin, dass ich den göttlichen Ansprüchen genüge. Beides ist irgendwie gleichzeitig in uns drin. Und ich möchte dich bitten und dich auch herausfordern, bleib auf diesem Weg des Evangeliums, versuche nicht irgendwie durch Selbstverwirklichung oder Selbstgerechtigkeit Gott, den Vater, zu finden. Und es ist für mich unvorstellbar, was möglich wird, wenn wir alle diese Veränderung des Evangeliums wirklich erleben. Wenn wir die Liebe und die Anerkennung des Vaters so annehmen, wie sie ist, einfach unverdient. Und wir haben vor einigen Jahren als Jugendwerk, als christliche Jugendpflege, wo ich auch mit noch ein bisschen tätig sein darf, so ein Heft herausgebracht, wo es genau dieses Thema nochmal vertieft wird, wo wir uns diese Irrtümer, Moralismus und Relativismus einfach auch nochmal anschauen und diesen Weg des Evangeliums. Es gibt noch ganze 3 Hefte, es muss noch nachgedruckt werden, noch ist der Nachdruck nicht da. Die 3 Hefte, die ich noch habe, die habe ich mitgebracht. Also wer da Interesse dran hat, kann da gerne eins haben. Ansonsten sucht einfach mal im Internet, gibt es auch eine PDF, kann man das auch herunterladen. Mein Wunsch ist es zum Schluss, dass wir das Evangelium jeden Tag ein Stück mehr entdecken, dass wir diesen Diamanten jeden Tag ein Stück mehr entdecken. Und nun nochmal die Brücke zu der Textlesung aus Epheser 3, Vers 16. Wir wünschen uns, dass wir diese Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe, Vers 18. Das ist unser Wunsch, dass wir diese Liebe Christi in allen ihren Dimensionen immer mehr erfassen können. Und ja, ich bete darum, Vers 19, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Wir werden seine Liebe niemals verstehen und ganz begreifen. Aber ich wünsche mir, und es ist wirklich mein Gebet, dass wir als Christen das immer mehr verstehen, was es heißt, wirklich in dem Evangelium zu leben. Und ich wünsche mir, dass wir uns als Christen, als Gemeinden gemeinsam auf den Weg machen, dieses Evangelium jeden Tag immer wieder neu zu entdecken und dass wir erkennen, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und in Jesus geliebter, als ich jemals gehofft habe. Amen.